Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute den Vorsitzenden des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, SPIFA, Dr. Dirk Heinrich. Hallo, Herr Dr. Heinrich.
Hallo, Herr Gerloff, grüße Sie.
Ja, schön, Sie mal wieder im Podcast hier zu sprechen. Wir sind heute sozusagen in der Zwischenzeit. Der Bundestag hat das Sondervermögen für die Infrastruktur und die Mittel für die bessere Ausstattung der Bundeswehr beschlossen. Der Bundesrat wird das Paket voraussichtlich Ende der Woche endgültig beschließen. Seitdem über das Sondervermögen debattiert worden ist, haben immer mehr Branchen entdeckt, dass sie für lebenswichtige Infrastruktur zuständig sind. Ich bin auch Infrastruktur oder so ähnlich, titelte die Zeit leicht ironisierend in der letzten Woche. Dass das Gesundheitswesen tatsächlich einen Teil dieser Infrastruktur ausmacht, das versteht sich natürlich von selbst. Und auch von dort kamen natürlich bereits vor der Beschlussfassung manche Forderungen nach zusätzlichen Geldern. Herr Dr. Heinrich, an welchen Stellen könnten die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Krankenhäuser vom Sondervermögen und vielleicht auch von der verbesserten Ausstattung der Verteidigungsfähigkeit, da fließt ja auch manches ins Gesundheitswesen wahrscheinlich, wo könnten die am meisten profitieren?
Die Anstrengungen, die Deutschland jetzt ja zusammen mit den europäischen Partnern unternehmen muss, um verteidigungsfähig zu werden und auch den Zivilschutz voranzutreiben, betreffen natürlich auch medizinische Einrichtungen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist der Aufbau von entsprechenden Krankenhausstrukturen, die für den Massenanfall von Verletzten jetzt aufgebaut werden müssen, sicherlich ein Teil, der zum Sondervermögen oder auch zur Möglichkeit der Verschuldung unter den Grundgesetzänderungen fallen. Also da gibt es sicherlich jede Menge an Projekten, die natürlich auch erst erfunden werden müssen, wie Reserve, Lazarette, Krankenhäuser mit entsprechendem Schutz vor Angriffen etc. Und das muss man und kann man natürlich kombinieren mit Neubau von Strukturen, die sowieso anstehen, also in Krankenhäusern, die jetzt durch Zusammenlegung etc. neu gebaut werden müssen. Das kann man intelligent kombinieren. Und das sind sicherlich Projekte, die aus dem Sondervermögen bzw. aus der Verschuldungsmöglichkeit resultieren. Alle anderen Projekte, die jetzt, sag ich mal, durch Vernachlässigung der Investitionstätigkeit der Länder in den letzten Jahren, oder Jahrzehnten in den Krankenhäusern entstanden sind, müssen auch über die Länder finanziert werden, die sich ja nun auch mehr verschulden dürfen. Das müssen sie dann dafür halt aufwenden.
Dann machen wir doch, Sie haben ja eigentlich fast schon die Antwort vorweggenommen, aber ich möchte trotzdem ein kurzes Frage-Antwort-Spiel mit Ihnen machen. Was gehört alles zur förderungswürdigen Infrastruktur? Was müsste über den normalen Bundeshaushalt oder über die Länder finanziert werden? Und was wäre Sache der Selbstverwaltung? Machen Sie mit?
Ja, gerne.
Bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig. Also fangen wir an, Entbudgetierung der Fachärzte.
Das ist eine normale Aufgabe der Selbstverwaltung und damit der Krankenkassen. Muss aber vom Gesetzgeber gemacht werden, weil ohne den Gesetzgeber geht es an der Stelle ja nicht.
Mehr Hybrid-DRG für die Ambulantisierung.
Ebenfalls Selbstverwaltung/Gesetzgeber, hat nichts mit Infrastruktur zu tun.
Versicherungsfremde Leistungen.
Gehört zu einer sauberen Haushaltsführung, ist längst überfällig. Und ist letztlich erstmal nur eine haushalterische Richtigschreibung des Haushaltes, ist weder Infrastruktur noch Selbstverwaltung.
Jawohl. Krankenhaustransformationsfonds.
Ja, in Teilen ist das sicherlich Infrastruktur und kann über Sondervermögen finanziert werden, aber nicht alles.
Praxiszukunftsgesetz, Digitalstrukturen in Praxen.
Also digitale Infrastruktur insgesamt für das Gesundheitswesen ist ein Infrastrukturprojekt.
Umgestaltung des Gesundheitswesens in Richtung Klimaneutralität.
Ja, schwierige Frage, weil das zerfällt dann wieder in tausend kleine Einzeldetails. Ist sicherlich kein Infrastrukturprojekt, sondern ist eher über die normalen Haushalte zu finanzieren. Aber ist eine staatliche Aufgabe, ist keine Aufgabe für die Selbstverwaltung, also keine Aufgabe, die aus Honoraren etc. finanziert werden können. Es sei denn, man preist es dort ein, aber dann müsste es da oben ja auch wieder reingegeben werden.
Ja, gleicher Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen für alle, etwa mit Hilfe von Gesundheitskiosken.
Das ist sicherlich eine Aufgabe für den Gesetzgeber und für den ganz normalen Bundeshaushalt.
Aha. Dann vielleicht als letztes Regionalisierung der Gesundheitsversorgung oder spart das vielleicht sogar eher Geld?
Es könnte aber auch mehr Geld kosten.
Gut.
Bin ich sehr skeptisch.
Gut, haben Sie noch Ideen, die vielleicht sonst noch unter die Infrastruktur fallen könnten? Sie hatten ja eben gesagt, eigentlich außer dieser Geschichte für den Zivilschutz eher nicht.
Ja, also natürlich fallen Praxen auch unter den Aspekt, müssen mit berücksichtigt werden, mit geplant werden im Rahmen von Zivilschutz, Verteidigung etc. Und auch da sind natürlich Vorratungen etc. vorzunehmen und die sind auch staatlicherseits zu finanzieren. Ob das dann, das ist aber dann keine Infrastruktur im engeren Sinne, nicht? Also Infrastruktur verdient. Unter Infrastruktur versteht man ja eher hat tatsächlich Hardware sozusagen, nicht? Also Dinge wie Gebäude, Straßen, Brücken, vielleicht auch eben digitale Infrastruktur, Glasfasernetze und solche Dinge. Auch das ist natürlich für Praxen wichtig. Auch entsprechende Abschirmungen, Sicherheitseinrichtungen, die könnten auch mit runterfallen.
Ja, vielen Dank. Damit haben wir das Sondervermögen abgefrühstückt sozusagen. Vielen Dank für die Einschätzung. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Aktuell laufen natürlich jetzt die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Was glauben Sie, wird es so kommen wie bei der Ampel, dass mit dem frischen Geld, das jetzt zur Verfügung steht, die ideologischen Gegensätze in der Koalition zugekleistert werden und ansonsten bleibt alles beim Alten? Oder wird es nicht so kommen? Darf es überhaupt nochmal so kommen?
Naja, also die Herausforderungen sind ja jetzt so groß, dadurch, dass eben jetzt auch 3 Jahre wenig passiert ist, insbesondere im niedergelassenen Bereich, sodass die großen Reformen, die noch anstehen, also Ausweitung der Hybrid-DRG auf wirklich mal substanziellen Anteil an Leistungen, Notfalldienstreform, die ja beide Voraussetzungen sind für eine effektive Krankenhausreform, das sind Dinge, die müssen jetzt gleich am Anfang gemacht werden. Und dann kommt natürlich das Thema Termine bei Fachärzten auf den Tisch. Auch hier, die Entbudgetierung muss dringend für alle umgesetzt werden, damit die Kräfte freigesetzt werden. Denn die Herausforderung, gerade im Bereich Personal, sowohl was medizinische Fachangestellte anbelangt, aber eben auch Ärzte selber, das ist ein Thema, das muss jetzt gemacht werden, weil sonst gehen die Leute in Rente und sind für immer weg. Also wir müssen jetzt diejenigen, die noch in Praxen sind, motivieren, möglichst lange zu arbeiten und länger, als sie es vielleicht geplant haben. Dazu muss man sie motivieren und das kann man nur tun, indem man solchen Unsinn wie Budgetierung und solche Dinge aufhebt. Das Ganze heißt natürlich, es kostet mehr Geld, ist klar. Geld ist keins da angeblich. Da haben wir dann das Thema der Finanzierung mit den versicherungsfremden Leistungen, mit der Tatsache, dass für die Bürgergeldempfänger viel zu wenig Geld eingezahlt wird. Das muss man dann auch gleich mitlösen. Dann hat man auch wieder Luft zu investieren. Klar bedeutet das im Haushalt selber, dass Steuermittel für diese Dinge aufgewendet werden müssen. Aber das gehört eben zur sauberen Haushaltsführung dazu und würde im Gesundheitswesen zunächst einmal zu einer Erleichterung führen, damit erstmal die Investitionen getätigt werden können. Und das Ganze muss flankiert werden durch Maßnahmen der Patientensteuerung, damit wir effektiver werden. Und Herr Hecken hat ja da auch entsprechende Vorschläge jetzt gemacht, von Zuzahlungen bis hin zu unterschiedlichen Tarifen und zu effektiven Steuerungsmodellen muss hier alles geprüft werden und da müssen wir ran.
Nun sortiert sich ja das gesundheitspolitische Berlin gerade neu. Neue Gesichter im Bundestag, die Union, bisher Opposition, führt voraussichtlich bald die Regierung an. Die Grünen werden wahrscheinlich in die Opposition gehen. Mitten rein in diese Gemengelage kommen Sie jetzt mit dem SPIFA und veranstalten Ende März den Fachärztetag. Zu spät, um die Themen zu platzieren, zu früh, um schon zu wissen, wer die Ansprechpartner im Gesundheitsministerium sein werden. Wie positionieren Sie die Fachärzteschaft über den Fachärztetag?
Naja, zu spät ist es vielleicht gar nicht, sondern es kommt mitten rein. Aber unsere Programmatik liegt ja schon seit dem Herbst auf dem Tisch. Insofern ist allen Beteiligten ist bekannt, wo wir als SPIFA hin wollen und wo welche Themen wir für im Moment entscheidend halten. Die habe ich auch eben schon genannt. Und die werden wir auf dem Schwerfachärztetag natürlich auch nochmal thematisieren. Wir werden sehen, wer von den Politikern selber persönlich kommen kann. Aber ich bin mir sicher, ja, Fachärztetag ist ja schon ausverkauft. Das Interesse ist also groß. Es wird beobachtet werden und die Themen, die wir dort bewegen, werden auch Berücksichtigung finden. Aber die Programmatik liegt schon lange auf dem Tisch und ist allen bekannt.
Was sind die wichtigsten Schwerpunkte der Veranstaltung?
Ja, zum Beispiel das Thema Patientensteuerung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sagen, wir können eben nicht nur über Hausärzte steuern, weil wir da ein neues Nadelöhr kreieren, sondern wir müssen eben auch über Fachärzte Patientensteuerung machen, insbesondere bei den Patientinnen und Patienten, die nur singuläre Erkrankungen haben und gar nicht jedes Quartal sozusagen beim Hausarzt auftauchen müssen. Die können auch von Fachärzten über viele Jahre geführt werden. Also da muss man intelligente Kombinationen finden, damit man eben möglichst wenig Arztbesuche und möglichst wenig Ressourcenverbrauch am Ende generieren kann. Dann haben wir das Thema Weiterbildung natürlich auch zum Beispiel, ist auch ein wichtiges Thema. Wir müssen jetzt schauen, dass die Weiterbildung mal richtig finanziert wird, damit die zunehmend im ambulanten Bereich stattfindende Weiterbildung stattfinden kann und unsere Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen, eben auch eine vollständige Weiterbildung erhalten können.
Auch jetzt mit der Krankenhausreform wird sich da ja vieles ändern, ne?
Auch da wird sich einiges ändern. Da fallen dann auch vielleicht eben Weiterbildungsstellen weg. Die müssen im ambulanten Bereich dann aufgefangen werden. Es verlagern sich durch die Hybrid-CRGs auch Leistungen aus den Krankenhäusern weg in ambulante Strukturen. Auch wenn die beim Krankenhaus vielleicht gehören, die ambulanten Strukturen, so ist es trotzdem eine andere Struktur. Auch das muss abgebildet werden. Und da braucht es eine Finanzierung der Weiterbildungskolleginnen und Kollegen in den ambulanten Strukturen. Das haben wir eben weder flächendeckend noch vollständig insgesamt. Und da müssen jetzt die Finanzierungswege, die KBV und andere haben ja auch Vorschläge gemacht, da gibt es verschiedene Ideen. Es muss jetzt was passieren. Weil wenn es nicht finanziert wird, dann werden wir die Kolleginnen und Kollegen nicht haben, die Weitergebildeten. Und die werden die entsprechenden Lücken dann in wenigen Jahren reißen, die wir bitter bereuen werden.
Mir ist aufgefallen, dass das Thema Ambulantisierung, Hybrid-DRG, überhaupt nicht im Programm vorkommt so richtig. Ist das Thema durch oder politisch auf der Strecke geblieben? Das Potenzial bleibt doch eigentlich, oder?
Das Thema ist aber durch. Also es steht jetzt im Gesetz und es kommt jetzt eigentlich nur noch darauf an, dass es entsprechend mit Leben erfüllt wird, was jetzt die Indikationen, also die eingeschlossenen Diagnosen und Prozeduren anbelangt, dann ist das ja alles umsetzbar letzten Endes. Wobei das letzte Gesetz, was jetzt kam von Lauterbach oder letzte Rechtsverordnung, ist untauglich. Ne? Die muss korrigiert werden. Wir können nicht am Ende beim EBM landen. Ja? Also das ist natürlich Quatsch. Es muss eine attraktive Vergütung geben für Hybrid-DRGs, weil sonst werden die Strukturen nicht entstehen, die wir brauchen, um die Leistung zu erbringen. Oder die bestehenden Strukturen werden nur noch zugrunde gehen. Dann gibt es eben Wartelisten, Wartelisten, Wartelisten.
Ja, das ist fast zu befürchten. Ne? Also diese Angleichung an den EBM, die hat die Fachärzte ganz schön aufgeschreckt, da die Operierenden, oder?
Naja, also das ist die Krankenkassen meinen, sie könnten alles, mit der billige Jakob ist ihr Ziel und dann müsste alles irgendwie billig zu haben. Das ist aber Unsinn. Sie können kein Kind mit Polypen operieren für 100 Euro. Das geht nicht. Das macht dann auch irgendwann keiner mehr. Und dann haben wir halt nur 2 Jahre Warteliste. Bis dahin sind die Kinder schwer hörgeschädigt, Intelligenz gemindert. Und das ist letztlich unmenschlich. Das, was da im Moment sich abspielt, ist schlicht menschenverachtend unmenschlich. Und da werden unsere Krankenkassen ihrer Verantwortung schlicht nicht gerecht. Sie verstoßen gegen Paragraph 1 des SGB V.
Ja, das ist ja, da gibt's ja dann, wird ja dann ausgewichen über Selektivverträge, hatten wir jetzt ja vor kurzem von den HNO-Ärzten, das ist ja auch ihr Fachgebiet. Ist das dann der Ausweg, dass man dann über Selektivverträge dann Wege sucht, um da die Situation zu verbessern?
Ja gut, das ist das, was uns übrig bleibt. Wir versuchen dann Vertragspartner zu finden, um irgendwas zu retten, aber das ist natürlich nicht der große Wurf. Ja, wenn Sie mit einer Krankenkasse in deinem Saarland einen Vertrag haben, das ist ja wunderbar für die 3 saarländischen Kinder, die da operiert werden können, aber nicht für die 3.450, die in Rheinland-Pfalz auf den OP-Termin warten.
Was bleibt denn, abgesehen von dem Thema Ambulantisierung, von den Vorhaben der noch amtierenden Bundesregierung zur Umsetzung in der neuen Legislatur? Notfallreform, Digitalisierung, Patientensteuerung hatten Sie eben schon erwähnt, das Letztere. In den Programmen der Parteien zur Wahl war ja auch sehr viel von einer primärärztlichen Orientierung, also einer Stärkung der Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte zu lesen. Kurzum, welche Strukturreformen erhoffen Sie sich jetzt von der neuen Bundesregierung? Manches haben Sie ja schon anklingen lassen.
Also Strukturreformen, das betrifft im Wesentlichen die Struktur der Krankenhäuser. Da wird durch das Krankenhausgesetz selber, aber auch durch sicherlich auch da wird es nochmal Veränderungen geben, damit sich die Landschaft entsprechend umbauen kann. Aber da, wie gesagt, Voraussetzung dafür bleibt eine umfassende Ambulantisierung, die noch nicht stattgefunden hat, und ein Notfallreformgesetz, was wir noch nicht haben, weil beides auf die Strukturen von Krankenhäusern erheblichen Einfluss haben werden. Und man kann nicht jetzt auswerfen, die und die Krankenhäuser wollen wir haben, und hinterher stellen wir fest, aha, da ist aber jetzt eine Abteilung, die hat sich durch die Ambulantisierung erledigt und durch die Notfallreform kommen da etwa keine Patienten mehr an, jetzt gehen die alle dahin, dann ist das, ne, dann machen sie die Reform wieder von vorne, die Krankenhausreform, weil einfach Tatsachen geschaffen werden durch solche anderen Veränderungen, die gewaltigen Einfluss auf Belegungszahlen und Abteilungsgrößen haben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was die Krankenhauslandschaft anbelangt. Eine Strukturreform im Niedergassenbereich brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben da hervorragende, gute, funktionsfähige Strukturen, die wir schon lange haben. Die müssen wir nur erhalten. Wir tun im Moment alles, um sie abzubauen, ja, indem man Praxisinhaber frustriert und in die Rente scheucht. Ja. Oder verhindert, dass sie sich überhaupt erst gar für Niederlassung interessieren. Das ist der Fehler. Man frustriert Menschen, die willig sind, zu investieren, sich persönlich und auch mit anderen zusammen zu organisieren. Sicherlich geht strukturell der Trend nach wie vor zu größeren Einheiten hin. Es gibt immer mehr Gemeinschaftspraxen und auch größere Konglomerate, MVZs, auch in ärztlicher Hand. Klar, das ist so. Was wir da brauchen, um falsche Strukturen zu verhindern, ist nach wie vor eine Regulierung von privaten Investoren in diesem Bereich. Das fehlt noch. Auch das ist auf der Strecke geblieben. Wir brauchen die örtliche Bindung. Es kann nicht sein, dass einer eine 2-Betten-Schlafklinik im Taunus kauft, um dann anschließend zahnärztliche MVZs zu gründen in der Münchner Innenstadt. Da gibt es keinen innerlichen Zusammenhang. Es muss einen inneren Zusammenhang geben und es muss auch einen räumlichen Zusammenhang geben. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen, damit hier nicht nur Rosinenpickerei und Wildwuchs entsteht.
Sie hatten eben die Notfallreform angesprochen als Schlüssel für eine neue Struktur im Krankenhaus. Kann man da einfach die Notfallreformentwürfe aus der letzten Legislaturperiode aus der Schublade holen oder muss man da ganz neu ansetzen?
Diese Entwürfe liegen seit Herrn Spahn schon in der Schublade.
Ja, vorher schon, oder? Das war schon.
Ja, in der spanischen Ära hat der Sachverständigenrat ja sehr vernünftige Sachverständigengutachten gemacht. Und darauf aufbauend sind ja diese Entwürfe schon entstanden, hätten da schon umgesetzt werden können. Herr Lauterbach hat es nicht hingekriegt. Warum auch immer. Jetzt muss es gemacht werden. Die sind im Grunde fertig, liegen alle letztlich in der Schublade seit Jahren und warten nur auf die Umsetzung.
Gut, dann bauen wir da mal auf die rot-schwarze oder schwarz-rote Koalition. Dann vielleicht als letzte Frage, Herr Dr. Heinrich, ist denn die Ärzteschaft aktuell einig genug, um wirklich mitgestaltend in die Gesundheitspolitik eingreifen zu können? Stichwort Streit um die GOE, Stichwort Laborreform im EBM, durch die sich die Laborärzte und Pathologen an den Rand gedrängt fühlen. Wie kann in diesem Sinne vom Fachärztetag ein Signal der Einigkeit der Ärztinnen und Ärzte kommen?
Ja, wir werden immer in einem System, das am Ende einen unendlichen Bedarf hat, aber immer begrenzte Mittel hat, die zur Verfügung stehen, immer eine Diskussion haben, wo welche Mittel hinfließen sollen. Also es wird der Zustand nicht erreichbar sein, dass immer alle zufrieden sind. Das ist so. Wir müssen nur gucken, dass das immer einigermaßen ausgeglichen ist und austariert ist. Und ein Player in dem ganzen Spiel wird ja immer außen vor gelassen, und das ist der Patient. Und wir werden nicht umhinkommen, auch den Patienten stärker in die Verantwortung für den Ressourcenverbrauch im Gesundheitswesen einzusetzen. Das heißt Eigenbeteiligung, das heißt Sanktionen, wenn Termine versäumt werden. Der Patient muss begreifen, dass diese Ressource knapp ist, dass man damit vernünftig umgehen muss und dass er selber auch dann eine Verantwortung dafür trägt und dafür auch gerade zu stehen hat für den Verbrauch der Ressourcen. Das ist etwas, was wir auch in dieser Legislatur hinbekommen müssen, weil es gibt nicht die eine Lösung für die im Wesentlichen Finanzierungsprobleme und Strukturprobleme, sondern es gibt viele Lösungen und es gibt viele Teilbausteine einer Lösung und das ist einer davon. Also Eigenbeteiligung und Beteiligung der Patienten an der Verantwortung für Ressourcenverbrauch, Patientensteuerung, möglicherweise unterschiedliche Versicherungstarife, Notfallreform, Ausbau der Hybrid-DRGs, Krankenhausreform nach den beiden genannten Reformen. Das ist eine ganze breite Palette, da gibt es noch mehr Weiterbildungsfinanzierung. Also gibt es eine ganze Palette von Dingen, die jetzt alle parallel gemacht werden müssen, damit das System insgesamt wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommt.
Herr Dr. Heinrich, die Ideen sind alle da, die Pläne teilweise auch schon. Vielen Dank für den Ausblick auf den Fachärztetag und über Ihre Erwartungen an die zukünftige schwarz-rote Gesundheitspolitik. Ich bin gespannt auf die Diskussion in Berlin. Alles Gute für Sie.
Ja, sehr gerne. Ihnen auch. Alles Gute.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.